Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
NZZ Akzent. Guten Abend, meine Damen und Herren. Für alle Welt unerwartet ist heute der russische Präsident Jelzin zurückgetreten. Sein vorzeitiger Abschied aus dem Kreml platzte mitten hinein in die Millenniumsfeiern.
Moskau, Silvester 1999, die große Überraschung. Präsident Jelzin tritt freiwillig zurück. Ja, und er präsentiert gleich seinen Nachfolger, die bisherige Nummer 2, Wladimir Putin.
Владимира Владимировича Путина.
Der da in diesem Video in der Tagesschau ein bisschen unscheinbar daherkommt, Andreas.
Beinahe schüchtern, würde ich sagen. Ja. Natürlich auch damals noch sehr jung, 47 Jahre alt. Schlaksig, schmal, neben dem bärenhaften Jelzin, der das Land eigentlich 10 Jahre lang durch alle möglichen Krisen geführt hat. Ja, und die verblüffte Welt sah also den neuen starken Mann im Kreml. Und ich würde sagen, niemand hat es geglaubt damals, dass Putin 25 Jahre lang an der Macht bleiben würde. Am Ende seiner jetzigen Amtszeit wird Putin länger als alle Sowjetführer an der Macht sein, auch länger als alle Kaiser seit dem späten 18. Jahrhundert. Das ist doch eine sehr bemerkenswerte Leistung bei aller Abscheu, die man gegenüber seinen politischen Taten und Untaten haben kann.
Dazu braucht es ja auch gewisse Eigenschaften, um sich so lange an der Macht zu halten, die man ihm vielleicht von vornherein, zumindest wenn man ihn in diesem Video sieht, gar nicht so zutrauen würde.
Absolut. Und für mich kommt es immer wieder auf den Punkt, dass man diesen Mann auf Schritt und Tritt unterschätzt hat.
Seit einem Vierteljahrhundert beherrscht Wladimir Putin Russland. Wie er sich vom einfachen Arbeiterkind hochgearbeitet hat, erzählt Auslandredaktor Andreas Rüsch. Ich bin Jenny Rieger. Andreas, kommen wir doch noch mal zur Machterlangung Putins. Damals an Silvester 1999, da warst du ja als Korrespondent der NZZ in Moskau. Also du hast das Ende der Ära Jelzin quasi direkt miterlebt. Kannst du dich an diesen Tag noch erinnern? Was ging dir da durch den Kopf?
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil es wirklich ein schwarzer Tag für mich war. Einerseits aus praktischen Gründen, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich habe mich auf die Silvesterfeiern gefreut, auf ein paar ruhige Tage, und da platzt diese Meldung hinein. Niemand hat damit gerechnet und da war es ganz klar. Also wir gingen nur kurz.
Schluss mit ruhigen Tagen.
Schluss mit ruhigen Tagen. Ich musste eine riesige Arbeit dann abliefern über die Jelzin-Jahre und wir gingen kurz auf den Roten Platz, um die Silvesterfeiern dort mitzuerleben. Es war eine seltsame Stimmung. Einerseits überall Feuerwerkskörper, es waren eben diese Millenniumfeiern.
Genau, es war ja auch eine große Feier, oder?
Von 99 zu 2000. Mhm. Und dann an riesigen Screens nochmals Jelzin mit seiner Rücktrittsrede. Mich hat damals schon wirklich ein sehr ungutes Gefühl beschlichen, weil die Art und Weise dieses Machtübergangs vom demokratisch gewählten Jelzin zu diesem aus dem Hut gezauberten früheren KGB-Agenten Putin, das sah sehr unschön aus und nicht nach dem, was man für ein demokratisches Russland gehofft hätte.
Du sagtest vorhin, man hat ihn auf Schritt und Tritt unterschätzt, also das geht schon sein Leben lang so.
Absolut, das hat man natürlich in seiner Kindheit nicht erkennen können. Er kommt aus einer einfachen Arbeiterfamilie in Leningrad damals noch, wie die Stadt St. Petersburg hieß, nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1991. Offenbar waren das prägende Jahre, hat in den Hinterhöfen von Leningrad gekämpft mit anderen Jugendlichen und da auch gelernt, dass man sich durchsetzen muss und dass der Starke der Einzige ist, der irgendetwas gilt. Aber es war für das Umfeld überraschend, dass er dann doch ein Studium eingeschlagen hat, dieser etwas aufrührerische Jugendliche, der eben nicht viel von Schule hielt lange, hat dann ein Jus-Studium eingeschlagen an der prestigereichen Leningrader Staatsuniversität. Und da muss man wissen, das war damals ein Sprungbrett, um beim KGB, beim sowjetischen Geheimdienst, dann möglicherweise rekrutiert zu werden.
Okay. Das war auch sein Ziel?
Das war sein Ziel. Also KGB, das war damals ein super Geheimdienst, einerseits für die Unterdrückung der Bevölkerung im Inland, andererseits für die Auslandsspionage. Und Putin hat für Letzteres sich letztlich das erträumt, dass er so mal ein Agent im Westen würde und sein Land da retten könnte. Und tatsächlich ist er rekrutiert worden, aber er war offenbar auch da nicht sonderlich auffällig, nicht als großes Talent erkannt worden. Er wurde nämlich nicht unmittelbar Auslandagent, sondern musste sich mehrere Jahre lang eben mit internen Problemen herumschlagen. Also hat bei der Unterdrückung von Dissidenten mitgemacht. Jedenfalls landete er nicht im Westen, wie es sein Traum gewesen wäre, sondern so auf einem Nebenschauplatz in Dresden im damals ja befreundeten Ostdeutschland. Da gab es nicht sehr viele aufregende Dinge für einen Agenten, aber immerhin hat dort fast 5 Jahre zugebracht. Mhm. Das spannendste Erlebnis damals in Dresden war vermutlich der Zusammenbruch des Ostblocks, also nach der Wende in Ostdeutschland. Er hat das ganz anders als wir hier im Westen miterlebt, nämlich nicht als Moment der Befreiung, sondern als Moment der Ohnmacht, der Demütigung, weil die Demonstranten, die kamen auch an dieses KGB-Bürogebäude heran und das war für ihn eigentlich bedrohlich. Von Moskau erhielt er keinerlei Hilfe und das war eigentlich für ihn eher so ein Zeichen des totalen Zusammenbruchs.
Ja. Also war es vielleicht ein spannendes Ereignis, das er da miterlebt hat, aber auch ein sehr einschneidendes. Also stell mir vor, wenn man Mitglied des KGBs ist, dann bricht eine Welt zusammen.
Absolut. Aber Putin ist zurückgekehrt und das ist das Faszinierende, hat sich sehr schnell in der Heimat dann neu erfunden und einen neuen Karriereweg eingeschlagen. Mhm. Nämlich in Leningrad, das dann bald nachher in St. Petersburg umbenannt wurde. Da wurde er die Nummer 2 des damaligen demokratischen Bürgermeisters Anatoly Sobchak. Und das ist eigentlich erstaunlich, wie das jemand mit diesem Hintergrund geschafft hat. Man weiß die Hintergründe nicht ganz genau, aber das Plausibelste ist wohl, dass er vom KGB auf diesen demokratischen Führer angesetzt wurde, also wie als Aufpasser. Aha. Und dieser Sobchak das gar nicht so schlecht fand, weil er das eben nützlich fand, auch Leute aus dem alten Machtapparat bei sich zu haben. Und dieses Duo Sobchak-Putin war dann jahrelang eigentlich sehr erfolgreich, Putin ganz im Hintergrund. Leute haben ihn damals als sehr verschlossenen, farblosen Bürokraten beschrieben, aber schon damals eine machtvolle Figur, weil alle wichtigen Investitionen mussten mit Putin abgestimmt werden.
Okay, das war also in St. Petersburg. Wie ist er denn dann nach Moskau gekommen?
Er hat die Wahlen in St. Petersburg verloren, zusammen mit Sobchak. Und
das war wann genau?
Das war 1996 und Putin stand eigentlich wieder vor dem Nichts. Er hatte eigentlich nichts in St. Petersburg, um da wieder aufzubauen zu können. Und da kommen aber gute Bekannte, seine Netzwerke spielen da mit, die holen ihn nach Moskau für einen anfänglich eher so verwaltungstechnischen Posten. Aber innerhalb von rund 3 Jahren steigt er wirklich ganz hoch. Also er wird stellvertretender Stabschef des Präsidenten, er wird dann Geheimdienstchef, Sekretär des Sicherheitsrates und im August 1999 sogar Ministerpräsident von Russland.
Wir sind gleich zurück. Velo-Enthusiasten kommen bei Twernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Im August 1999 wird Wladimir Putin also Ministerpräsident von Russland und damit die Nummer 2 und Jelzins designierter Wunschnachfolger.
Ganz genau. Jelzin hat der verblüfften Nation diesen kaum bekannten Funktionär als seinen Wunschnachfolger präsentiert. Das wurde damals so aufgenommen, dass das gar nicht unbedingt funktionieren würde, weil erstens war Jelzin selber höchst unpopulär, zweitens war Putin unbekannt und man ging noch davon aus, dass es eine einigermaßen demokratische Wahl geben würde. Aber niemand hat damit gerechnet, was in den folgenden Wochen passierte. Putin begann nämlich einen Krieg im Nordkaukasus gegen die abtrünnige Republik Tschetschenien. Das war ein Schlag, mit dem er sofort zeigen konnte, dass er die Zügel fest in der Hand hatte, dass er durchgreifen konnte. Er hat diese Republik nach und nach zurückerobert und dabei auch schlimmste Menschenrechtsverletzungen begangen. Das hat im Westen einen Aufschrei ausgelöst, aber in der russischen Bevölkerung durchaus auch Anklang gefunden. Also nach Jahren der Machtlosigkeit, der Demütigung der einstigen Weltmacht, sah man hier wieder einen Führer im Kreml, der durchgriff und zeigte, dass dieses Land nicht einfach weiter zerfallen würde. Und so wurde Putin innerhalb von wenigen Monaten sehr populär. Und das hat dann Jelzin die Sicherheit gegeben, dass er sogar vorzeitig zurücktrat und die Macht schlicht und einfach Putin übergab.
Was war denn überhaupt Jelzins Kalkül, frühzeitig zurückzutreten?
Einerseits suchte er jemanden, der seine Reformpolitik weiterführen würde. Also Jelzin war ja der Mann, der Russland von der alten sowjetischen Planwirtschaft zum Kapitalismus geführt hat, der auch eine demokratische Verfassung ins Land gebracht hat. Und er suchte jemanden, der dieses Erbe gewissermaßen bewahren würde. Der zweite ebenso wichtige Gedanke war, er wollte jemanden, der loyal zu ihm stehen würde, weil die Befürchtung herrschte, dass Jelzin, seine Familie, aber auch weitere Mitstreiter dieser alten Garde strafrechtlich verfolgt werden könnten, wenn eben ein feindseliger Präsident im Kreml sein würde. Und Jelzin sah diese beiden Bedingungen in der Person von Putin erfüllt. Aus heutiger Sicht muss man sagen, hat er sich ebenfalls stark getäuscht. Denn Putin hat keineswegs den demokratischen Weg weitergeführt. Er hat innerhalb eines Jahres alle wichtigen Machtpositionen neu besetzt mit seinen Vertrauensleuten. Er hat die Medien, die wichtigsten Medien zumindest, auf Kurs gebracht. Er hat die unabhängigkeitsliebenden Regionen wieder stärker an Moskau angebunden. Er hat verschiedene Geschäftsleute ins Exil getrieben und damit eigentlich innerhalb eines Jahres sich zum unangefochtenen Führer von Russland aufgeschwungen. Alles andere als demokratisch. Er hat auch den Krieg weitergeführt. Allerdings hat er tatsächlich die alte Jelzin-Familie dann in Ruhe gelassen, das schon, aber er hat eine deutliche Kurswende politischer Art vorgenommen.
Hat es denn niemand kommen sehen?
Es hat sehr viele warnende Stimmen gegeben, gerade auch wegen des beruflichen Hintergrunds von Putin in diesen Geheimdiensten. Das KGB war ja nicht ein westlicher Geheimdienst, sondern eine Unterdrückungsmaschinerie, und in diesem Geist ist Putin groß geworden und das spürt man bei ihm ja bis heute. Und es war auch nicht nur Putin, denn mit Putin kam eine ganze Generation von solchen ehemaligen Agenten, Leuten aus dem übrigen Sicherheitsapparat, die haben alle Schaltstellen in Politik und Wirtschaft besetzt. Und mit ihnen kam ein anderer Geist, eine andere Weltsicht, die Russland in einer Feindschaft mit dem Westen sah. Und das ist letztlich die Wurzel dieses Problems, das wir bis heute haben, diese Rolle, die Russland für sich sucht als anti-westliche Großmacht.
Wie war denn in diesem ersten Jahr Putin die westliche Sicht auf diesen neuen Mann an der Spitze Russlands?
Auch im Westen gab es Warner, aber die entscheidenden Regierungen haben Putin sehr viel Vorschusslorbeeren gegeben. Die amerikanische Regierung, auch der damalige britische Premierminister Blair. Man wollte vielleicht fast wieder besseren Wissens hier einen Hoffnungsträger sehen, einen jungen Mann, der Russland vor dem Zerfall bewahren würde, jemanden, mit dem man ins Geschäft kommen könnte, auch wenn man nicht immer einverstanden war. Und man hat übersehen, dass Putin eigentlich ja doch systematisch eine autokratische Struktur aufgebaut hat und sich immer mehr Macht zugesichert hat.
Also eine weitere Fehleinschätzung eigentlich, in einer Reihe von vielen Fehleinschätzungen.
Tatsächlich, und das war nicht nur damals in diesen Anfangsjahren, und obwohl es immer neue Warnsignale gab, auch die Verfolgung von Oppositionellen, von Dissidenten und dann die Kriegsführung 2008, beispielsweise der Einmarsch in Georgien 2008. 2014 die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Selbst damals noch gab es immer noch Leute, die sagten, wir müssen Russland irgendwie einbinden und wir müssen immer engere Beziehungen mit Russland haben, um Sicherheit in Europa zu schaffen. Und man übersah, dass Putin eigentlich überhaupt nicht auf dieser Wellenlänge funktionierte, sondern systematisch Russland zur immer bedrohlicheren Macht aufbaute.
Und jetzt haben wir eben diesen russischen Präsidenten Putin, der seit 25 Jahren an der Macht ist. Wie fest sitzt er denn im Sattel?
Zumindest nach außen hin sitzt Putin sehr fest im Sattel. Wobei man immer einschränken muss, dass solche Diktaturen, wenn sie dann einmal gestürzt sind, dann kommen alle Experten und sagen, wir haben es ja immer schon gesehen. Aber nach außen hin gibt es sehr wenige Brüche in diesem Fundament. Er hat lauter Vertrauensleute in den wichtigen Positionen. Er hat im vergangenen Jahr eine Revolte überstanden. Das war damals dieser Aufstand des Militärführers Prigozhin, der nach Moskau marschierte. Das war so ein Schreckensmoment, aber letztlich doch sehr vorübergehend und sofort unter Kontrolle gebracht. Und Prigozhin kam danach auch ums Leben, wahrscheinlich ermordet durch den russischen Geheimdienst. Putin hat auch damit, mit dieser Episode, demonstriert, dass er solche Aufrührer nicht duldet und dass er sich durchsetzt. Und das schreckt natürlich Nachahmer eindeutig ab.
Was heißt das denn im Umgang mit Putin, wenn wir oder alle ihn quasi immer wieder unterschätzt haben?
Ja, der Ukraine-Krieg selber ist ja auch Ausdruck davon, dieser Unterschätzung. Noch bis zu den letzten Tagen vor der Invasion haben ja westliche Politiker behauptet, da kommt nichts, das ist alles nur Einschüchterung und so. Wir reden mit Putin und kriegen das hin. Das war natürlich eine katastrophale Fehleinschätzung, die dann auch dazu geführt hat, dass man die Ukraine viel zu spät unterstützt hat, auch mit Waffen, mit militärischen Mitteln. Und da ist für mich schon die Frage, unterschätzen wir noch viel Schlimmeres, das Putin im Schild haben könnte, die totale Unterwerfung der Ukraine beispielsweise oder dann eben auch nicht heute oder morgen, aber vielleicht in einigen Jahren Grenzverletzungen in weiteren osteuropäischen Staaten, im Baltikum, in der Moldau. Und auch darauf sind wir in Europa überhaupt nicht vorbereitet. Und einmal mehr versucht man sich irgendwie der Illusion hinzugeben, dass man mit Verhandlungen schon irgendwie einen besseren Weg erreichen kann. Man sollte das zweifellos versuchen, aber man sollte nicht alle seine Hoffnungen darauf setzen, dass man mit Putin einen Frieden gewinnen wird. Dieses Missverständnis haben wir, glaube ich, im Westen bis heute nicht richtig bewältigt.
Andreas, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir, Jenny.
Das war unser Akzent mit Auslandredaktor Andreas Rüesch. Ich bin Jenny Rieger. Bis bald.